Reichtumskongress, herzlich willkommen. Ich bin mit dem Jürgen Wechsler im Gespräch. Jürgen, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank, Nicole, für die Einladung. Ich freue mich, mit dir ganz interessante Dinge zu beleuchten. Ja, und interessante Blickpunkte eben auch für die Teilnehmer hier heute zu offenbaren.
Jürgen, hast du Lust, für die, die dich noch nicht kennen, uns zu erzählen, was du machst?
Ja, genau. Also Jürgen Wechsler, mein Name. Ich bin Ex-Investmentbanker. Und ich kümmere mich im Prinzip seit 1994 um das Thema hauptsächlich Währungen. Also ich liebe Geldsysteme, Währungen, es ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich heiße ja schon Wechsler, ne? Also deswegen, der Name hat schon gemacht als Geldwechsler. Ich konnte eigentlich gar nichts anderes machen und das habe ich dann auch in der Jugend festgestellt mit der Zeit und bin dann eben mit sehr jungen Jahren, mit 21 Jahren im Investmentbanking gelandet schon. Und da hat mich eben die Leidenschaft weitergepackt und seitdem mache ich eben den Themenbereich der Währungen, sei es die Zentralbankwährungen genauso auch wie die Kryptowährungen seit 2016. Das ist so meine Leidenschaft. Ich bin 2008 ausgestiegen aus dem Bankensystem. Seitdem sozusagen lebe ich mein eigenes Glück, meinen eigenen Reichtum und habe eben auch Bücher schon, Buch darüber geschrieben, über das Ganze, bin also Amazon Bestseller-Autor, habe mehrere Studien international gemacht, in Deutschland, Singapur, Frankreich, im Bereich Management. Dann genauso habe ich eine Firma eben auch gegründet, wo wir uns hauptsächlich darum kümmern, wie können Menschen eben auch diesen größten Geldberg der Welt, diesen großen Geldberg für sich nutzen, die Währungsmärkte und das vor allen Dingen einfach entspannt das Ganze anzugehen. Ja, also meine Leidenschaft ist, Menschen hier in den Erfolg zu führen mit den Geldsystemen.
Absolut. Ich finde es auch gerade so großartig, mit dir über die Lust auf Reichtum zu reden, weil du ja nicht so sehr weit entfernt davon bist, sondern so mittendrin. Du hast da ja schon Antworten und Lösungen gefunden. Du hast gerade gesagt, du hast dich aus dem Bankensystem raus bewegt. Was heißt das konkret?
Ich habe im Investmentbanking gearbeitet und habe dann eben 2008 für mich entschlossen, okay, jetzt ist gut soweit. Und jetzt möchte ich alles auf eigene Beine aufstellen. Vor allen Dingen, was ja viele auch im normalen Leben oder im normalen Staatsleben kennen, nämlich die Kontrollfunktion. Also Kontrolle ist sehr stark geworden. Also eine Bank beispielsweise, wenn du in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, als Führungskraft, da hattest du sehr viel Insider-Einblick. Das heißt also, du warst eine Insider-Person und damit warst du im richtigen Fokus. Also wie musst du dir vorstellen, auf dich werden immer 20 Kameras gerichtet, so nach dem Motto ist das. Mhm. Das heißt, alles, was du auf deinen Konten machst, bekommt die Bank eine Kopie zugesendet, egal was. Von allen deinen Konten, die du hast, bekommt die Bank eine Kopie zugesendet. Und du hast Strategien in der Hand, die kannst du aber selber nie nutzen. Und irgendwann sagst du halt, okay, du weißt eigentlich, wie der Hase läuft, jetzt machst du es doch auf die eigene Rechnung sozusagen. Und das war eben für mich auch der Grund, wo ich gesagt habe, die Freiheit zu genießen, die Selbstbestimmung, die finanzielle Selbstbestimmung alles. Und dann kam ja auch irgendwann noch der Bereich der Kryptowährung dazu, wo man eben auch konkret immer mehr Geld aus dem Bankensystem rausnehmen kann und eben auch hier die Freiheit genießen kann, Gelder zu überweisen, wie man möchte. Ja, also deswegen im Prinzip habe ich mich befreit vom Bankensystem, vor dem Zwang des Bankensystems und dann eben dem eigenen Reichtum zu leben.
Was ich ganz spannend finde, wenn viele Menschen so über Krypto in den Zeitungen, T-Online, Krypto war bisher ja ganz stark, das wechselt jetzt ein bisschen, aber bisher war das ja immer so wie so ein Spielcasino, ne? Ja, Krypto, das ist ja eine... Hast du Glück, hast du Pech, so, da waren diese ganzen Glücksritter ganz stark unterwegs. Aber ich finde, es ist ja ganz klar, dass du nicht in diese Kategorie zählst, so, ne, sondern tatsächlich auch mit einem ganz anderen Hintergrund eingestiegen bist. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was aus deiner Sicht dazu beiträgt, dass Krypto jetzt tatsächlich aus dieser Schmuddelecke so langsam rauskommt?
Ein Prinzip, was wir schon vor ein paar Jahren gesagt haben, was so als Entwicklung kommen wird. Und zwar, dass die Großfinanz die Kontrolle übernimmt über das System. Also zuvor war man ja sehr stark in diesem Freiheitlichen, was man machen konnte, weltweit. Und jetzt geht es ums Thema Regulierung. Viele hatten ja immer so auch die Sache, ja, das wird verboten und so, weil es ist ja nur Schmuddelecke und so. Ich habe immer gesagt, nein, das wird nicht verboten. Es wird irgendwann einfach nur reguliert. weil der Staat wäre ja total blöd, wenn er irgendwas ausschließen würde, wo er einen Haufen Kohle damit verdienen kann, also wo er einen Haufen Steuereinnahmen reinziehen kann, wo er Zusatzinformationen bekommt und sozusagen auch eine Steuerung machen kann am Ende des Tages. Warum soll er das verbieten? Ja, also deswegen eben die Regulierung, und die kommt jetzt. Und was man eben sieht, ist, die großen Finanzinstitute kaufen sich ein. Beispielsweise BlackRock ist ja die größte Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt. Die haben knapp 10 Billionen Dollar unter ihrem Management. Also das ist gigantisch. Und da hat der Chef jetzt gesagt, sozusagen, Kryptowährungen sind eine eigene Anlageklasse. Das heißt, es ist nicht mehr Schmuddelecke, sondern jetzt ist es eine Anlageklasse, genau wie Aktien, genau wie Immobilien, genau wie Staatsanleihen. Alles ist jetzt sozusagen da rausgezogen. Warum? Die bauen jetzt Infrastruktur auf. Die haben die letzten Jahre eine Infrastruktur nach der anderen gebaut, die Großfinanz, um in diesen Bereich hineinzukommen, mhm, und haben gleichzeitig Wettbewerb hinausgedrängt aus diesem Markt. Das heißt also, die Urgesteine in diesem Markt werden durch wahnwitzige Auflagen aus diesem Markt gedrängt. Also beispielsweise, dass dann man sagt, ja, okay, es wird reguliert, es wird beaufsichtigt, du brauchst eine Lizenz. Mhm. Dann sagst du vielleicht als Anbieter, okay, dann beantrage ich eine Lizenz. Was brauchst du denn für Unterlagen für diese Lizenz? Ja, schick einfach mal. Ja, wie, was schicken? Ja, schick einfach mal. Ja, aber was willst du denn? Ja, schick einfach mal. Ne? Mhm. Dann musst du halt irgendwas hinschicken. So. Und dann kann natürlich die Aufsichtsbehörde sagen, nee, das war das nicht, was wir wollen. Ja, dann, was willst du denn? Ja, weiß ich nicht, ne? Also musst du selber irgendwas rausfinden. Oder, also warten heute noch Institutionen nach über 1000 Tagen auf die Lizenz. Weil sie einfach, die Regulierung will auch gar nicht, dass die Lizenz bekommen. Sie müssten die denen eigentlich geben, weil die alles haben, was da ist. Aber es kann verhindert werden. Das heißt also, der Staat hat sich da untergehakt. Die Großfinanz hat sich untergehakt und deswegen ist es aus der Schmuddelecke herausgekommen, weil die jetzt zukünftig damit Geld verdienen werden. Und das Interessante ist ja, das wird erst dann hochgejubelt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also mir ist noch deutlich in Erinnerung, dass Elon Musk mit, oh, der Dogecoin ist ganz furchtbar, oh, der Dogecoin ist ganz toll, mal schnell sein Vermögen verdoppelt hat, was ich persönlich auch ethisch nicht so ganz korrekt finde, aber das ist ein anderes Thema. Aber bisher waren da ja auch sehr, sehr große Gewinne auch durch Manipulation möglich. So, ja. Ne? Und das, was du gerade erzählst, ist ja, ich persönlich finde, es kommt aus der Schmuddelecke raus, aber es hat immer noch einen ganz schönen Schleier, so, den es sich zieht.
Das ist halt interessant, also das heißt ja immer, nur Kriminelle verwenden da Kryptowährungen. Ja? Das ist ja so dieser Eindruck, was entstanden ist mit der Zeit, und das ist ja wenn man dann die Statistiken anschaut, dann sind es ungefähr 0,26% aller Transaktionen sind eben dann mit entsprechendem kriminellen Hintergrund. Im normalen System, je nachdem, ob du Bargeld nimmst oder Geld, ist es zwischen 1-3% aller Transaktionen haben einen kriminellen Hintergrund. Das heißt also, dein normales Geld, was du auf dem Konto hast, ist krimineller als eben sozusagen der Kryptomarkt. Aber es geht ja immer darum, was die Presse dir eintrichtert. Also das heißt, welche Informationen bekommst du ständig zugespielt, und das glaubst du ja dann auch, weil du die Statistik meistens nicht anschaust.
Absolut. Und vor allen Dingen, ich glaube, was vielleicht auch einigen der Menschen, die uns zuschauen, so geht wie mir, ich kann bestimmte Informationen gar nicht einordnen oder ich kann die auch nicht verifizieren, weil ich viel zu wenig Ahnung von dem Gesamtgefüge habe.
Genau.
Das ist immer mein Problem. Ne? Ich kann das dann so am Rande, kriege ich das mit und denke, ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht so genau. Deswegen ist ja für mich so die spannende Frage, wenn es jetzt in die Regulierung geht, was heißt das denn konkret für so normale Menschen wie mich, die damit so ein bisschen Geld setzen und sagen, hey, was mache ich jetzt damit? Welche Auswirkungen hat das?
Genau, das eine ist schon mal, dass man ein gesicherteres Umfeld hat, weil natürlich, wenn ich keine Aufsicht habe, dann gibt es Menschen, die machen alles in Ordnung, und andere machen eben Schmu. Das ist einfach überall im Leben so. Also egal, wo man hinkommt, hat man das Thema. Also deswegen, wenn eine Regulierung kommt, die Aufsicht natürlich, dann schauen mehr auf die Finger. Oder es müssen 4, 6 oder 8 Augenprinzipien eingeführt werden, bevor irgendwas gemacht wird. Das heißt also, dem Betrug wird ein bisschen eingegrenzt, das Ganze. Man kann mit mehr Sicherheit irgendwo seine Transaktionen durchführen. Ja, es gibt schon zuvor sichere, aber dann weiß man, das ist jetzt nochmal extra geprüft, das Ganze. Auch wo hat man seine Coins liegen, also wo hat man die Kryptowährung, die man verwahrt entsprechend. Da kann man, hat man dann auch mehr Möglichkeiten mit regulierten Verwahrern. Das heißt also, Schmuddelecke weg und ein schöner Palast auf, wenn man so will. Ja, also da weiß man, da kann man reingehen, es ist schön sauber, es ist, funktioniert alles. Ja, das ist sozusagen, was dann durch Regulierung stattfindet. Das andere ist natürlich der Nachteil, es schaut der Staat mehr drauf. Ja, er schaut dann, es ist nachvollziehbarer, welche Transaktionen sind. Diejenigen, die Lizenzen brauchen, sind immer erpressbar. Das heißt, die müssen immer auch Transaktionen herausrücken. Es wird transparenter für den Staat wieder. Aber das andere ist eben für jemanden, der erstmal reinkommt in diese ganze Systematik, der hat jetzt ganz einfach auch sicherere Wege in diesen Markt und kann sich dort dann einfacher bewegen und kann eben auch besser daran teilnehmen an diesem Markt.
Eine ganz große Frage zu, also ich finde, da geistern eine Menge widersprüchliche Informationen. Steuern, Steuern und Krypto, wenn es jetzt reguliert wird. Bisher war das ja ganz oft noch so, wenn man Glück hat und der Finanzbeamte einem wohlgesonnen ist, dann so, das ist so das Gefühl, was bei mir angekommen ist. Kannst du da mal was zu sagen?
Das war auch transparenter. Also jetzt ist schon die ersten Börsen sind von den Steuerbehörden in Kontakt gegangen und vor allem natürlich Lizenzierte, wie schon gesagt, und die mussten dann Steuerdaten herausrücken. Und das wird sich jetzt immer mehr verbreiten, dass ähnlich genau wie Banken auch dann Kryptoverwahrer und Kryptobörsen entsprechend die Steuerdaten herausrücken müssen. Will also heißen, am besten bei der Steuer angeben, also schon immer, ja.
Ja, gut.
Dann passiert nichts, weil irgendwann kommt es sowieso. Also irgendwann kommen die dann eh drauf, weil dann kann man Verifizierungen machen, Gegenchecks und sowas, KI-Software drüber laufen lassen. Also da braucht man sich jetzt keine großen Hoffnungen machen, dass man da durchkommt. Oder man geht eben sowieso in ein, also entweder man nutzt sowieso die Steuergegebenheiten, die dann vorhanden sind, wie jetzt beispielsweise in Deutschland steuerfreier Gewinn bis zu 600 Euro oder ab ein Jahr Haltedauer dann eben sowieso komplett steuerfrei. Ja.
Also das ist mittlerweile gesichert, dass die ab einem Jahr Haltedauer steuerfrei sind.
Genau, in Deutschland. Ne? Genauso auch, dass du Erträge draus erzielen kannst und es dann nicht auf 10 Jahre erweitert wird, sondern dass du auch trotzdem, dass du Erträge draus erzielst, dass du nach einem Jahr Haltedauer trotzdem steuerfrei bekommst, den Kursgewinn.
Ja, okay. Ja, das ist ja mal schön, wenn das jetzt klar ist, weil ich meine, das war lange Zeit, war das immer so ein, keiner weiß genau, wie es denn jetzt eigentlich ist, ne?
Ja, aber da gibt es schon ganz konkrete Schreiben. Und dann in anderen Ländern ist es unterschiedlich. Ja, in der Schweiz ja dann erstmal generell steuerfrei das ganze Thema.
Okay.
Dann, ja, dafür hast du eine Vermögenssteuer beispielsweise auch noch. Also das ist dann irgendwo, kommt schon noch was dran dazu, ne? Aber da hast du die Möglichkeit.
An einer anderen Stelle, ja, okay.
Genau, Österreich ist mehr, wenn man Krypto gegen Krypto tauscht. Also die haben da auch mal eine Besonderheit. Also es gibt schon viele Möglichkeiten in ganz verschiedensten Ländern, wie man auch aus diesem Bereich steuerfreie Gewinne ziehen kann. Und das ist natürlich sehr interessant, weil ja alleine die Steuer schon manchmal einiges ausmacht.
Absolut. Das Gemeine ist ja, wenn wir jetzt mal kurz Tacheles, ne? Du machst von mir aus einen riesen Gewinn, weil du hast einen super Trade gemacht, ne? Hast, keine Ahnung, 100.000 Gewinn gemacht, die du vielleicht sogar auch realisiert hast. Aber wenn du damit dann weiter tradest und dann viele Verluste machst, dann ist aber ja trotzdem der Gewinn der Gewinn steuerpflichtig. Und das finde ich so ein bisschen, das ist so ein bisschen tricky, ne? Also wenn man da einfach mal so munter vor sich hin tradet, ne, dann kann sein, man hat am Ende des Jahres einen Verlust gemacht, muss aber trotzdem ganz hohe Steuern, weil man ja auch Gewinne gemacht hat. Und das, finde ich, ist immer noch mal so ein ganz eigener Knackpunkt, wo ich finde, wer ernsthafter sich in diesem Bereich bewegen will, der sollte mal 5 Minuten Aufmerksamkeit auf Steuern richten. Also das lohnt sich dann schon.
Weil es verwenden nämlich manchmal die falschen Instrumente, die Leute im Kryptomarkt. Und dann kommt genau diese Situation, die du gerade geschildert hast. Man muss dann genau das richtige Instrument für die jeweiliges Land sich suchen. Weil die Börsen bieten unterschiedliche Instrumente an, wie man dort handeln kann, welche man nutzen kann. Und dann muss man sich die richtigen dafür raussuchen und dann hat man eben auch die steuerlichen Vorteile und nicht die steuerlichen Nachteile.
Also ich persönlich bin an der Stelle ganz klar der Meinung, es lohnt sich, sich da vorher wirklich zu informieren und vielleicht auch nochmal mit jemandem in den Austausch zu gehen, der sich damit genau auskennt. Weil sonst ist, finde ich, aus dem Ganzen, boah, coolen Deal gemacht. Ich finde, das kann auch echt blöd sein.
Genau, wie es halt immer mit den richtigen Informationen sind die Gewinne dreifach höher, ne?
Absolut, absolut. Ja, also das fand ich, also so im letzten Jahr auch, finde ich, ist so die Gesamtwahrnehmung von Bitcoin ja auch nochmal ganz anders geworden. Also du sagst jetzt, es ist eine offizielle Anlageklasse.
Genau, richtig. Und wir haben auch noch festgestellt, es gab ja die Bankenprobleme dieses Jahr in den USA. Also wo mehrere Bankpleiten waren in den USA. Und dann war spannend, wo sind die Leute hingeflüchtet? Weil die wollten dann nicht mehr ihre Gelder auf der Bankbilanz haben, sondern die wollten irgendwo raus aus der Bankbilanz aufgrund dieser Thematik. Und da sind sie unter anderem eben auch im Bitcoin geflüchtet. Der hat dadurch massiv zugelegt. Also nach der Bankenpleite in den USA hat der einen richtigen Schub gemacht um fast 50%. Ja. Und ähnlich wie auch Edelmetalle sind die Leute reingeflüchtet, auch ja außerhalb des Systems. Außerhalb des Bankensystems, also und dann gewisse Sachen, die man im Depot eben auch hat, Wertpapiere dort, ist reingeflüchtet worden. Also es ist spannend und da sieht man eben auch, dass es zu einem Fluchtgut wurde. Also auch eine Neupositionierung bei den Menschen.
Naja, das heißt aber für die, die, als er so ganz unten war, tot gesagt, ich weiß gar nicht, wie oft dieser Bitcoin schon gestorben ist, ne?
Ja.
Als der so ganz unten war, alle, die dann gesagt haben, oh, ist eine gute Gelegenheit, ihn einzukaufen, die haben natürlich dann von dieser Fluchtwelle auch vollkommen profitiert, ne?
Ja, ganz genau, richtig. Gibt übrigens eine Seite, die heißt Bitcoin Obituaries. Das ist praktisch, wo alle Beerdigungen, wo er tot gesagt wurde, aufgeführt werden.
Auch. Ach, herrlich. Ja. Das ist ja lustig, weil ich finde tatsächlich, weiß noch, unser erstes Interview, da hatte ich von Bitcoin, außer dass ich den Namen kannte, gar keine Ahnung. Ich würde nicht behaupten, dass ich mehr Ahnung habe, aber ich habe mich natürlich schon damit beschäftigt. Also ich so weiß jetzt, was ist das grundsätzlich, wo gibt es den, was muss ich dafür haben, um ihn zu haben, so, ne? so Basics halt. Ne? Ja. Und habe halt einfach den dann auch vor langer Zeit gekauft und kann jetzt immer diese ganzen Lebensbewegungen kann ich quasi am eigenen Konto nachvollziehen. Ja. Und finde das schon ganz erstaunlich. Das hat natürlich im Unterschied zu Euro, der Euro ist ja einigermaßen plus minus 10 Cent runter zum Dollar, aber so grundsätzlich bewegt sich da ja nicht so sehr viel. Ja. Der hat natürlich schon ganz andere Bewegungen. Und
das ist richtig. Spannend ist ja auch die beispielsweise die Milliardäre. Was machen die? Auch Thema Schmuddelecke. Also muss man ja fragen, sind die Milliardäre dann in der Schmuddelecke? Also wollen die da gerne investieren? Und die sagen auch schon, zwischen 1-5% des Vermögens sollte man dann in Bitcoin investieren.
Oder in Kryptowährungen.
Nämlich einfach, weil die selber schon auf dem Trichter sind, das aktuelle Geldsystem könnte größere Probleme bekommen. Das ist die Lebensversicherung, dass man immer liquide bleibt, auch als Milliardär sozusagen. Und auch Auswertungen von Vermögensverwaltern, die haben auch geguckt, was ist, wenn ich ein bisschen Krypto mit dazu mache in mein Vermögen, 2, 3, 5%, 10%. Und schon alleine, wenn man nur 5% seines Vermögens in diesem Bereich platziert, haben eben die Auswertungen von den Vermögensverwaltern ergeben, dass ich schon eine Durchschnittsrendite von knapp 10% erreichen kann auf die lange Sicht. Und ich brauche ja mindestens 8%, um mein Vermögen zu halten, ja, pro Jahr. Das heißt, ich kann damit, selbst wenn ich einen Anteil nur reinnehme, kann damit eben langfristig mein Vermögen steigern in meinem gesamten Vermögen. Wenn ich ein bisschen mehr noch mache, 10 oder 12%, dann kann ich auch auf 15-20% pro Jahr kommen als Größenordnung. Also das ist einfach auch, wo auch die Vermögensverwalter sagen, okay, ich brauche es zukünftig in meinem Depot mit drin.
Es gibt ja auch, also in Thailand war das ganz selbstverständlich, dass du da auch mit Krypto schon bezahlen kannst. Es gibt ja immer mehr Länder, die auch diese, da sind dann immer so kleine QR-Codes, ne? Die stehen dann an der Kasse, die kann man scannen und dann kann man ganz normal mit Krypto schon bezahlen. Ja. Ich glaube, Deutschland ist es noch nicht so, aber voll im Kommen, ne? Voll im Trend.
Ja. weil es noch relativ wenig in Deutschland, ja, im Ausland, ganz, ganz außerhalb Deutschlands ist es total häufig schon. Also es auch an Automaten aufgestellt ist, etc. Also das macht schon viel aus. Und das ist ja im Prinzip, was man sich vorstellen kann, viele der Kryptowährungen sind ja eigentlich keine Währungen, das sind ja Geschäftsmodelle. Das ist ja wie eine Aktie. Mhm. Der wird entsprechend was digital Werte geschaffen. Dort werden also auch Provisionen erzeugt, etc. für die Nutzung des Systems. Und es ist wie, wenn man mit seinen Aktien bezahlen könnte. Muss man sich mal vorstellen, du hast ein Aktiendepot und du kannst damit bezahlen immer. Also das ist super liquide und du hast es eigentlich immer schön geparkt in einem wertsteigernden Bereich.
Da gehen bei mir jetzt natürlich, siehst du, ne, so bing, 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 gehen bei mir direkt die Lämpchen an. Weil du hast so ganz elegant gesagt, naja, wenn man da noch ein bisschen mehr macht. Ich persönlich wüsste jetzt einfach noch nicht, was kann ich denn da machen? Also das ist so, mehr machen. Wenn ich wüsste, was ich genau tun muss, würde ich das machen. Wie viel Aufwand ist das denn, ein bisschen mehr zu machen? Wie viel Zeit muss ich investieren, um das wirklich zu lernen, sodass ich da so, wie nenne ich das, wie so ein bisschen Boden einfach dran hat, dass ich weiß, so tickt dieser Markt, so kann ich da operieren. Wie viel Zeit ist das in der Woche?
Ja, also das eine, man kann schon mal ganz lang machen und sagt, ich möchte einfach nur Bitcoin kaufen. Ja, dann kann ich das auch relativ schnell erledigen innerhalb von 1-2 Stunden und dann lange liegen lassen und vielleicht noch einen Sparplan einrichten, dass ich stetig immer noch weiter zukaufe und einen schönen Durchschnittskurs erreiche. Das ist das eine. Das andere, wenn ich dann eben darüber hinaus ein bisschen mehr machen möchte, dann das kann man auch mit total viel Zeitaufwand machen. Da kann man also durchaus auch 10, 20 Stunden in der Woche machen, auch 30 Stunden. Aber man kann es auch schlanker machen. Also wir verwenden eben auch beispielsweise Strategien, wo man sich dann nur 20 Minuten in der Woche drum kümmern muss. Klar, am Anfang muss ich erstmal einlesen. Da brauchst du ja mal 20 bis 30 Stunden. Aber dann kannst du es relativ schlank auch aufstellen, das ganze Thema. Ja, also das gibt schon Möglichkeiten, um das ausgiebig zu machen oder damit viel weniger Zeiteinsatz.
Also ich finde, 20 Minuten die Woche, das ist nichts. Also
ja, also viele arbeiten halt gerne 40 Stunden die Woche, aber wollen sich nicht 20 Minuten ums Geld kümmern in der Woche. Und damit verlieren sie häufig das, was sie mit 40 Stunden erreicht haben, verlieren sie dann wieder. Entsprechend, weil sie nicht die weiteren 20 Minuten aufwenden.
Ja, da hast du recht. Also wenn ich so an mich zurückdenke, womit das zu tun hatte, ist einfach eine starke Verunsicherung und auch wirklich zu wissen, ich kann das gar nicht, ich habe das nicht gelernt. Ja. Ich habe eine ganz große Verunsicherung und ich habe schon, wenn ich nur versuche, ich habe ja jetzt auch unterschiedliche Konten und unterschiedliche Kooperationen, jetzt kriege ich zum Beispiel Dollar von der einen Firma und dann den richtigen Zeitpunkt zu wissen, wann, weil soweit habe ich es ja schon gecheckt, dass das wirklich bis zu 200, 300, 400 € nur für einen Umtausch ausmacht. Das ist ja gigantisch, ne?
Ja, ja.
Diese Kursschwankungen überhaupt, das finde ich, ist ja ein Riesengebiet. Ne? So,
ja.
Mir war dann schon immer klar, Nicole, da gibt es noch ganz viel drüber zu wissen. Jetzt mach bloß keinen Fehler, aber dann sitze ich da und denke, ich habe das Gefühl, ich kann jetzt nicht gleich ein Jürgen Wechsler werden und da meine ganze Lebenszeit noch rein investieren. Aber es muss da ja irgendwas geben. Und dann habe ich halt, wie ich so bin, Try and Error, habe einfach jeden Tag regelmäßig immer diese Schwankungen mir angeguckt und habe dann so langsam aber sicher ein Gefühl dafür gekriegt. Ja. Habe gedacht, ach so läuft das, aha. Also ich habe jetzt immer noch keine Glaskugel, aber ich habe so, wenn ich das über ein paar Wochen beobachte, ja ungefähr ein Gefühl so, okay, jetzt im Moment sieht das nicht so aus, als würde er da noch drüber hinausschießen, jetzt tauscht. Ja. So, ne? Aber insgesamt glaube ich, dass dieser ganze Währungsmarkt überhaupt für die einen ein Verlustgeschäft ist, aber für die anderen die reinste Goldgrube. Ne?
Ja, ganz genau. So ist es. Es geht immer darum, hast du die Informationen, hast du die Strategie. Mhm. Und das ist dann, wenn du beispielsweise auf jemanden triffst, der, was weiß ich, machen wir es mal Tennis, ne? Du spielst Tennis und du selber spielst einmal eine Stunde in der Woche und der andere tut seit 20 Jahren 30 Stunden die Woche. Spielen. Ja. Könnte ein bisschen ein unausgeglichenes Match werden. Ja. Und so haben wir es eben auch hier am Finanzmarkt. Ne. den Dingen. Und deswegen ist auch immer wichtig, da auch erstmal so wie so einen kleinen Führerschein zu machen, ja. Also immer erstmal die wichtigsten Punkte dann, was ist der Blinker, ne? Was ist das, was ist jenes? Und dann eben auch das zu üben, dass man sagt, okay, jetzt Blinker setzen, Rückspiegel schauen, ja? Also diese einzelnen Schritte, die dann auch notwendig sind, um dann ins Fahren zu kommen. Und dann eben schrittweise im Fahren dann mal ein bisschen mehr Gas zu geben, dann wieder langsam ein bisschen zu bremsen, also dieses Gefühl zu bekommen für diesen ganzen Bereich. Also deswegen ist es immer wichtig, wenn man sich in ein neues Gebiet einarbeitet, am besten gleich so einen Führerschein machen dazu.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich muss das mal erwähnen, du stehst ja in dem Rufe, also was ich auch so von Kunden mitkriege, die sagen, okay, alles, was ich bei dem Wechsler gemacht habe, hat dazu geführt, dass ich wirklich fähig bin, am Markt zu agieren. So. Und das, finde ich, spricht einfach für sich, weil ich glaube auch, ganz naiv da hineinspringen, also ich halt, ne, ich springe ja sonst gerne immer überall mal rein und werde das dann schon rausfinden, aber ich merke tatsächlich, wenn es ums Geld geht, da kriege selbst ich so ein so, da bin ich einfach schnell zu verunsichern. Und ich glaube, dass das bei vielen Menschen dann zu so einer Art Starre führt und so muss ich gar nicht mehr bewegen. Und das ist schade. Ja. Deswegen finde ich es grandios, dass du sagst, nee, das ist lernbar. Genau. Finanzmarkt ist kein unlernbares Ding, kein Buch mit 7 Siegeln. Man kann es wirklich. Und du hast auch einen Kurs dazu entwickelt, ne? Diesen Führerschein kann man bei dir auch tatsächlich machen, ne?
Genau, richtig. Wir haben unsere Crypto Trading Academy, wo man das dann lernen kann, entsprechend.
Was ich aber tatsächlich geil finde, ihr habt auch einen Kurs, den finde ich persönlich ja mega. Man kann ja, wie schon gesagt, aus diesen Kursschwankungen, wenn man es kann, kann man da Vermögen draus entwickeln. Ja. Und da habt ihr tatsächlich auch die Grundlagen für in einem Kurs zusammengefasst. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also wir haben für diejenigen, die schon wissen, wie man Bitcoin kauft sozusagen, da ist ja dann häufig die Frage, wann sollte ich eigentlich kaufen? Also wann ist längerfristig ein guter Zeitpunkt und wann sollte man vielleicht sich wieder teilweise verabschieden aus dem Markt auch? Und da sind gewisse Zyklen vorhanden. Mhm. Und da haben wir praktisch was entwickelt, reich mit Bitcoin-Zyklen, so ein Insider-Report, wo das aufgeführt ist, welche Metriken sollte ich anschauen? Also wann sollte ich eher kaufen und sollte ich verkaufen. Und da geht es wirklich um längerfristige Zyklen, wo du halt nur alle 2 bis 3 Jahre was zu tun hast. Und dann kannst du eben auch diese Steuerfreiheit noch mit dazu genießen. Ja? Also das ist, wo wir das zusammengefasst haben, auf was sollte ich gucken immer. Da kann man genau einmal in der Woche, einmal im Monat draufschauen und dann eben, wo steht es denn momentan, diese Teile. Wir haben auch genau gesagt, wo man das nachschauen kann. Und so kann es jeder auch mit einem einfachen Rahmen schon mal starten, diesen Bereich.
Also wenn du das so, ne, einmal die Woche so, das, was ich ja mit Aktien überhaupt, aber auch mit Krypto insbesondere verbinde, ist dieses Gefühl von einer ganz hohen Geschwindigkeit und was, was viel schneller ist, als ich denken kann. Also ich bin keine KI und ich komme da gefühlt ja auch nicht hinterher. Und da habe das Gefühl, einmal die Woche, das ist aber machbar. Das kann ich eintakten, so, da kann ich eine Bewegung beobachten. Das heißt, es geht da jetzt gar nicht so sehr um diese ganzen feinen Bewegungen, wenn man sich so einen Chart anguckt, das sind ja immer so Zackenlinien. Also es geht da jetzt gar nicht darum, diesen perfekten Wow, sondern da geht es tatsächlich eher um längerfristige Trends, ne?
Ganz genau, richtig. Also das ist das, was man damit nutzen möchte, die langfristigen Entwicklungen und Schwankungen, dass es eben entspannt auch sein kann. Und ganz kurzfristigen Bereich haben wir als Privatleute Nachteile. Da haben wir ganz kleine Nachteile. Also suche ich mir doch die Bereiche, wo ich als Privatkunde Vorteile habe. Mhm. Und das sind diese längerfristigen Bereich, wo ich vielleicht einmal am Tag nur was mache oder einmal in der Woche oder einmal im Monat oder einmal im Jahr. Das sind die Bereiche, wo ich als Privatkunde ganz frei agieren kann, wo ich nicht in dieser kurzfristigen Hektik gegen die Computer kämpfe, die mich da schlagen können. Sondern ich kann hier wirklich diese Entwicklungen mitnehmen und dann eben auch gewisse, beispielsweise steuerliche Vorteile mit genießen, aber auch, dass ich die Infrastruktur nutzen kann, die ich möchte.
Mhm. Ja, ich merke, dass ich das so entspannend finde, weil, wie gesagt, ich habe mich ja, als es um finanzielle Freiheit grundsätzlich ging, in einige Bereiche reingewagt. Aber was ist immer so, ne? Ich habe Bitcoin gekauft, der liegt da auch fein rum.
Ja.
So, ne? Ich bin da immer noch sehr, sehr zögerlich, da wildere Bewegungen am Markt zu machen, weil ich immer noch das Gefühl habe, ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Und dann weiß ich, man kann ganz viel sich dazu anlesen und sich zu erarbeiten, aber ich persönlich lerne immer am besten, wenn mir das jemand wirklich beibringt. Ich bin nicht so eine Autodidaktin.
Ja, dafür gibt es ja die Möglichkeiten, dass man sozusagen das nutzen kann, Menschen, die sich schon mehr damit beschäftigt haben und die es dann eben zusammenfassen in einfachen Worten für die Menschen, dass sie das eben auch selbst schneller umsetzen können, schneller sozusagen für sich realisieren können.
Sag mal, Jürgen, noch eine ganz persönliche Frage. Viele Menschen, wenn sie sich lange Zeit mit was beschäftigen, kennen ja so Phasen, wo sie die Lust auch verlieren. Du wirkst aber tatsächlich so, als hättest du die Lust an diesem Markt und diesem Marktgeschehen nie verloren.
Mhm. Was meine Lebensaufgabe ist, dann da hast du das nicht. Das ist ja...
Okay.
Also, okay. Da hast du immer die Energie dafür, für deine Lebensaufgabe.
Berufung. Mhm.
Ja, so ist es.
Ja, verstehe. Weil ansonsten kenne ich, ja, so geht es mir mit meiner Berufung grundsätzlich auch. Da gibt es so Phasen, wo ich dann da eher so genervt bin, weil ich denke, ich check gerade gar nicht, wie ich es denn jetzt genau in den Next Level kriege. Aber grundsätzlich, ja. Dieser Motor, der läuft, um den muss ich mir auch keine Sorgen machen, das stimmt. Ich bin gerade so ein bisschen am Rumfischen, ob es noch irgendein wichtiges Thema gibt, was wir in diesem Rahmen jetzt besprechen. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, boah, das ist total wichtig, da würde ich gerne noch mal drüber sprechen?
Ja, ich meine, es ist ja der Reichtumskongress und es geht ja Lust am Reichtum sozusagen. Also die möchte man ja auch hier rüberbringen mit dem Ganzen. Und da soll auch für sich vielleicht jeder mal aufschreiben. Also einfach mal so kleine Übungen auch. 21 Punkte, warum es sich für mich lohnt, reich zu sein. Ja, also was wäre für mich die Vorteile, wenn ich eben entsprechend reich bin? Weil da kommen auch manche Dinge nochmal hoch. Also wenn die ersten Punkte kommen sicherlich schnell, dann meistens zwischen Punkt 7 und 10, da blockiert es schon mal ein bisschen bei den Leuten. Da merken sie schon mal, was so kommt. Und dann quälen sie sich noch weiter durch. Und am besten, was dann immer für Gedanken kommen beim Quälen, das nochmal extra aufschreiben. Weil das ist total spannend, wo ich also auch jetzt mit Leuten gearbeitet habe, die sind jetzt mittlerweile Multimillionäre, die hatten drauf Dinge wie, ich habe es mir extra mal noch aufgeschrieben für das Interview, weil wir auf Lust auf Reichtum ja heute so als Thema hatten. Ne? Also das Erste war schon mal, eigentlich total super fitte Leute, wo du sagst, ey, die können total viel bewegen, aber die haben für sich drauf gehabt dann, reiche Menschen sind schlechte Leute.
Ja.
Naja, dann ist ja klar, dass das Geld immer wieder kommt und geht. Ja, weil du bist ja da nicht willkommen und ich möchte kein schlechter Mensch werden und deswegen hat man dann wieder dafür gesorgt. Ne? Also, und das kommt eben auch bei solchen Dingen raus. Ne? Oder wenn ich Geld habe, muss es weg. Ja, okay, dann verschwindet es halt wieder. Ne? Was da so war. Dann, ich backe nur kleine Brötchen. Ja? Waren dann auch solche Dinge. Oder ich habe dann Angst, dass meine Freunde meinen Reichtum sehen. Ja, also so dieses, wie könnte das ankommen, wenn die sehen, ich bin reich? Dann, und die haben genau den Gedanken, reiche Menschen sind schlechte Leute, dann mögen sie mich ja nicht mehr. Ich werde nicht mehr geliebt und gemocht, wenn ich reich bin. Ja? Also es sind lauter solche Dinge sozusagen, wo, oder der hat auch drauf, ich habe keine vermögenden Menschen um mich. Und dann natürlich hat er immer dann ausgewichen, wenn er mit interessanten Menschen zusammengekommen ist, die Geld haben, weil er diesen Grundsatz hat. So, heutzutage ist er selber Multimillionär und kennt ganz viele mit Multimillionären. Ja? Also deswegen macht mal so eine Liste für euch. Schreibt euch mal so auf, 21 Vorteile, warum es geil ist, für euch reich zu sein. Ja? Also einfach mal zu schauen, was kommt da für euch die Motivation auch überhaupt? Oder habt ihr überhaupt gar keine Motivation, dass ihr gar keine Vorteile seht? Ja? Das kann ja auch sein. Und denk vielleicht auch nicht immer nur an Kontoreichtum, sondern auch an inneren Reichtum, was ihr habt. Ja, das ist ja ein gemeinsames Wachsen zwischen inneren und äußerem Reichtum, den wir haben. Und den auch nicht vergessen, aber auch nicht 21 Punkte innerer Reichtum aufschreiben, das nützt auch nichts, ja, wenn wir dann nur das haben, dann haben wir auch wieder nicht den Ausgleich. Es muss eben ein schönes, ausgeglichenes Verhältnis sein. Aber schreibt euch das einfach mal auf, die Punkte, wo ihr sagt, jawohl, das sind die Vorteile für mich, reich zu sein. Und da vielleicht die kleine Motivation noch mitzugeben. Und es ist eben möglich und genau das, was wir eben auch gerade besprochen haben, für auch den finanziellen Bereich, dass man ins neue Geldsystem geht, weil dort ist jetzt gerade das größte Wachstum vorhanden. Und aus dem großen Wachstum entsteht immer großer Reichtum. Mhm. Aber wenn die Basis nicht stimmt, dass man gar nicht für sich die Motivation hat, reich zu werden, dann nützen auch die besten Strategien nichts dafür. Ja? Deswegen schaut euch das mal innerlich an. Was kommt da? Und dann aber auch, wenn ihr sagt, okay, Mensch, ich habe meine 21 Punkte, dann geht den nächsten Schritt und schaut am besten schon mal gleich einen Report runter an bei uns hier unter dem Video und schaut, dass er da dann eben Gas gibt.
Mhm. Und all denen, die das Gefühl haben, ja, wow, wenn ich da jetzt wirklich so in den Reichtum gehe, dann verliere ich meine Freunde. Ich kenne das Gefühl. Ich hatte wirklich, es gab so einen Punkt, wo ich gedacht habe, wow. Und dann, also es gibt ja Freunde, die sind mir so wichtig. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn dann, wenn ich die verliere? Das ist echt scheiße. Und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, ich habe ein ernstes Problem. Ich kann mir das mal kurz klären. Was macht ihr, wenn ich jetzt wirklich mit meiner ersten Million dastehe? Was für Auswirkungen hat das? Und wir haben das dann wirklich im Detail, also es war auch sehr achtsam, ne, dass die dann nochmal gut haben nachvollziehen können, warum mir das so einen Stress macht und warum mir das so eine Angst macht. Und ich finde, da, ja, auch wenn es ein Glaubenssatz ist und man kann den auch verbrennen, aber trotzdem, ich finde, man kann da auch ganz materiell gucken und wo kriege ich denn die Sicherheit her? Bei den allerwichtigsten Menschen sich da mal kurz versichern und sagen, hey, wenn ich die Millionen habe, was machen wir dann? Wie geht das so?
Und die dich wirklich mögen, die bleiben auch mit 1 Million, mit 2 Millionen, mit 3 Millionen. Also.
Das ist genau der Knackpunkt. Und ich finde die Prozesse, die das ja dann in Gang setzen kann, ne? Ja. Das kann ja auf der anderen Seite dann auch so ein Gefühl machen von vielleicht fühle ich mich ja dann klein und minderwertig. Also ich finde, das macht ja so Wellenbewegungen und dann zu sagen, okay, dann lass uns da gemeinsam durchgehen. Ja. Vielleicht macht das dann so ein, ey, wollen wir uns da nicht einfach zusammen drum kümmern? Wollen wir nicht zusammen so einen Kurs machen? Oder. Ja. Also ich fand, das hat sich sehr gelohnt, das anzusprechen.
Ja.
Ja. Sehr, sehr cool. Jürgen, vielen, vielen Dank. Also alle Informationen, die ihr braucht für den Kurs, findet ihr unterm Video. Danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und dir zu Hause auch, dass du bis hierher geschaut hast. Und ich wünsche uns allen einen Tag, an dem wir einfach mal mutig genug sind, was zu machen, was wir bisher noch nicht ausprobiert haben. In diesem Sinne.
Herzlichen Dank auch an dich und alles Liebe und Gute für alle Teilnehmer und für dich.
Danke. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.